Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass wir wieder da zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Und auch schön, dass die Sessel wieder enger zusammenstehen. Ist schön zum Anschauen von vorne. Ja, das heutige Thema ist der Knecht Gottes. Aber bevor wir dahin gehen, eine kurze Einleitung. Nächste Woche feiern wir gemeinsam Pfingsten. Und Pfingsten ist ein gewaltiges und herrliches Fest. Es ist sozusagen der Startpunkt in der Geschichte der Gemeinde Gottes, der Gemeinde von Jesus Christus, wo die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und dann rausgingen und allen Menschen, die dort waren, erzählten von Jesus, von seinem Evangelium, von der Rettung, vom Tod am Kreuz, von seiner Auferstehung, von der Sündenvergebung und von der Buße und allem. Also wirklich ein großartiges Fest. Aber den Aposteln, denen ging es dahingehend nicht so, dass alles locker und flockig von der Bühne ging, sondern der jüdische Hohe Rat, dem schmeckte das nicht, dass die Apostel jetzt dort eine neue Lehre verkündeten, dem die ganzen Menschen anhingen. Diese neue Sekte, die musste weg. Diese neue Sekte, die sich der Weg nannte. Wir nennen uns inzwischen Christen, aber damals hieß das der Weg. Und diese Sekte zog die Menschen weg vom jüdischen Glauben. Und der Hohe Rat wollte dann dementsprechend dem ein Ende setzen. Und nach einigen Konfrontationen mit den Aposteln beschlossen sie, sie umzubringen. Das war ihr Ergebnis. Und es ist das gleiche Ergebnis, zu dem die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch gekommen sind bei Jesus, als Jesus damals auftrat. Jesus verkündete auch das Reich Gottes und verkündete auch, dass die Menschen umkehren sollen und an ihn glauben sollen. Und er verkündete das Evangelium. Und auch dort beschlossen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und der Hohe Rat, sie wollten ihn umbringen. Im Fall der Apostel jetzt ist jedoch was Spannendes passiert. Denn als die im Hohen Rat dort saßen und sich darüber berieten, dass sie die Apostel umbringen wollten, da stand ein Mann auf, damals ein sehr angesehener Schriftgelehrter mit Namen Gamaliel. Und er sagte, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Gamaliel verwies dabei auf einige andere revolutionäre Bewegungen, die in dem Zeitraum entstanden sind und alle verlaufen waren. Und er sagte, bringt sie nicht um, lasst sie gewähren. Wenn es nicht von Gott ist, geht es zugrunde. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Und diese Gewissheit ist ein großer Trost für uns. Es ist eine große Sicherheit. Wenn es von Gott ist, dann kann es nicht vernichtet werden. Und zwar in jedem Lebensumstand, der uns betrifft. Am Ende ist es Gott, der die Geschicke lenkt. Und er ist es, der unser Leben und alles um uns herum in seinen Händen hält. Egal, was um uns herum geschieht, egal, was uns erschüttert oder was uns überrumpelt oder bedroht, Gott ist und bleibt der Herr. Die Erde mag beben, die Länder und die Nationen mögen außer Rand und Band geraten, das Klima mag verrückt spielen. Gott ist Herr über alles und alles ist sein. Seine Wege und sein Wille, die werden nicht ausgehebelt werden, egal was passiert. Denn wenn etwas von Gott ist, dann kann es nicht vernichtet werden. Und das zeigt sich in der Bibel an vielen Stellen immer und immer wieder ganz neu und sehr beeindruckend. An einer Stelle zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 41, der Sepp hat aus Jesaja 40 vorgelesen vorhin. Und in diesen beiden Kapiteln, da tröstet Gott sein Volk Israel, das sehr viel Leid und sehr viel Strafe zu tragen hatte für seinen Abfall und für seine Sünde. Und dann verspricht Gott Israel Rettung und Wiederherstellung und Heilung. Und dabei weist Gott darauf hin, dass er der Allmächtige ist, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Er sagt unter anderem, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat die Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Kein Mensch, natürlich nur Gott allein. Natürlich kann das niemand als nur Gott. Und nachdem er festgesetzt hat, dass er allein der Schöpfer ist, da fragt er die anderen Völker und die falschen Götter dieser Völker, was sie können. Er fordert sie auf, für sich selbst einzutreten, eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen oder irgendetwas Gutes oder Böses zu tun, damit er staunen kann über die Mächte und die Fähigkeit der Menschen und der Götzen. Und auch hier ist die Antwort selbstverständlich. Natürlich können weder diese Götzen noch die Menschen von sich aus etwas tun. Sie sind alle trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind leerer Wahn. Und dann, am Ende dieser beiden Kapitel, wendet Gott sich wieder an Israel und spricht entgegen dieser Unfähigkeit der Menschen und der Götzen und aufgrund seiner Allmacht: Siehe, das ist mein Knecht, den erhalte ich, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Denn ist es von Gott, so kann niemand es vernichten. Dieser Knecht, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Er, der Sohn Gottes selbst, kam auf die Erde, um das Reich Gottes zu begründen, aber ebenso wie die Apostel um seines Wortes willen gehasst wurden, wurde auch er gehasst. Und ebenso wie die jüdischen Schriftgelehrten die Apostel umbringen lassen wollten, wollten sie auch Jesus umbringen. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten weder die Apostel umbringen, und ja, mit der Zeit sind Apostel gestorben und hingerichtet worden, jedoch nicht, bevor sie ihren Auftrag erfüllt hatten. Und auch Jesus konnte nicht getötet werden von diesen Schriftgelehrten, denn er war Gott und er ist Gott. Und alle Pläne und Intrige der Menschen können nichts dagegen ausrichten. Wenn es von Gott ist, können sie es nicht vernichten. Lass uns also mit diesem Gedanken im Hinterkopf in den heutigen Predigttext einsteigen. Und ich möchte diejenigen, die es können, bitten, mit mir dazu aufzustehen zum Hören des heutigen Bibeltextes. Und ich lese vor aus Matthäus 12, die Verse 14 bis 21. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Amen. Danke, ihr könnt euch setzen. Und ich möchte auch gern noch beten, bevor ich weiter in den Text einsteige. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Allmächtige bist, der Herr über Himmel und Erde, der Gott über alle Menschen. Danke, dass alles, was wir sind und haben, aus dir und von dir ist. Und danke, dass du vor Zeiten deinen Sohn geschickt hast, um uns alle zu erlösen und zu retten, der dein Knecht ist und war. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das erkennen dürfen, jetzt in dein Wort, aber auch sonst, und dass du heute zu uns sprichst. Ich bitte dich, öffne du unsere Herzen für deine Wahrheit. Und besonders bitte ich dich darum, dass du das, was ich sage, was nicht von dir ist, zu Boden und verschwinden lässt, zu Boden fallen lässt. Und dass dein Wort bleibt. Denn dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und danke, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkommen wird. Gepriesen sei dein Name. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt, die Hinführung zur Prophetie. Warum steht diese Prophetie da im Text? Vor unserem Textabschnitt hatte Jesus zweimal das pharisäische Sabbatverständnis missachtet. Einmal, indem die Jünger am Sabbat Ähren rupften und abstreifen und diese aßen. Also nicht rupften, sie streiften sie nur ab und aßen davon. Darüber hat er selbst gepredigt. Und einmal, indem er am Sabbat die verdorrte Hand eines Mannes heilte. Darüber hat letzte Woche der Hans gepredigt. Und das veranlasste die Pharisäer schlussendlich dazu, sich dazu darüber zu beraten, wie sie Jesus umbringen könnten. Das scheint vielleicht etwas übertrieben und überzogen, dass einmal wegen ein paar Ähren und einmal wegen einer verdorrten Hand, die geheilt wurde, gleich jemand umgebracht werden soll. Und ja, es ist schon sehr deftig. Aber vielleicht hatten die Pharisäer 4. Mose 15 im Hinterkopf, wo ein Mann beim Arbeiten am Sabbat gefunden wurde oder angetroffen wurde. Er sammelte Holz auf und er wurde dann auf Befehl Gottes deswegen hingerichtet. Oder vielleicht hatten die Pharisäer im Hinterkopf Nehemia 13, wo Nehemia ab Vers 15 das Volk Israel nach der Rückführung aus Babylon beim Bau der Stadt Jerusalem und des Tempels darauf hinweist und zurechtweist, er sagt, arbeitet nicht am Sabbat, denn weil eure Vorfahren den Sabbat nicht eingehalten haben, seid ihr verschleppt worden. Vielleicht hatten die Pharisäer das im Hinterkopf. Und sie dachten an das Gericht, das Gott gebracht hatte. Und hier kommt jetzt ein Prophet, den sie sowieso nicht mochten, der scheinbar das gesamte Volk dazu auffordert, den Sabbat zu missachten. Kein Wunder also, dass sie ihn deswegen und wahrscheinlich auch wegen einiger anderer persönlicherer Gründe umbringen lassen wollten. Aber Jesus, der sah das, der sah in ihre Herzen und er entzog sich ihren Intrigen und Plänen. Gott sieht das Herz der Menschen an. Jesus sieht auch unser Herz an. Er kennt jeden einzelnen Gedanken und er kannte auch die Gedanken dieser Pharisäer und er ging weg. Die Pharisäer, die dachten, sie seien Diener Gottes, indem sie hier Jesus umbringen wollten, konnten nichts gegen den wahren Knecht Gottes tun. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance, Jesus umzubringen, bevor nicht seine Zeit gekommen war. Denn er war von Gott und sie konnten ihn nicht vernichten. Vielmehr, und das ist fast ein bisschen paradox, wurde seine Anhängerschaft immer größer und größer. Die Pharisäer versuchten, ihn und seine Bewegung im Keim zu ersticken. Der Wunsch der Pharisäer, den Einfluss von Jesus zu brechen, der scheitert aber kläglich. Denn in unserem Text heißt es, nachdem er sich zurückgezogen hatte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. In Markus wird noch etwas näher erklärt, wie groß diese Menge tatsächlich war. Da heißt es nämlich, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Ich habe leider vergessen, eine Karte mit einzubinden, aber das waren sehr viele Leute aus sehr vielen Bereichen, aus einem großen Landstrich rund um Israel, nicht nur in und aus Israel, sondern auch drumherum. Und die kamen alle. Und interessant sind jetzt hier drei Dinge. Erstens, ihm folgt eine wirklich große Menge offensichtlich. Die Pharisäer wollten ihn umbringen, konnten das nicht, konnten die Bewegung nicht ersticken, sondern sie wurde nur größer. Zweitens, er heilte sie alle. Und drittens, er befahl ihnen, dass sie nicht von ihm weitererzählen sollten und dass sie nicht erzählen sollten, was er an ihnen gewirkt hatte. Und diese drei Dinge und vor allem der letzte Punkt sind, so sagt es unser Bibeltext, da habe ich eine Folie vergessen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde. Und dann folgt eben diese Prophetie von Jesaja. Die Prophetie wirkt, wenn man sie zum ersten Mal im Fluss des Textes liest, vielleicht etwas deplatziert. Aber ich hoffe, dass wir zusammen feststellen werden, dass sie genau richtig steht, offensichtlich, denn sonst würde sie nicht da stehen in Gottes Wort. Und dass sie sehr wunderbar in den Text passt. Gehen wir zur ersten Zeile dieser Prophetie, zu Gottes Knecht. Denn dort in den ersten beiden Zeilen heißt es, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jesus ist dieser Knecht, den Gott auserwählt hat, um Israel zu retten. Aber Jesus wurde nicht nur auserwählt, um Israel allein zu retten, sondern, wie wir auch im späteren Verlauf sehen werden und auch schon gelesen haben, auch um die Heiden zu retten. Und Heiden sind alle diejenigen, die nicht aus dem Volk Israel sind. Es ist spannend zu sehen, wie Gott seinen Knecht hier beschreibt, den Knecht Gottes. Zuerst sagt er, dass er ihn erwählt hat. Ihn hat Gott erwählt. Ganz im Kontrast zu diesen selbsternannten Knechten Gottes, die die Pharisäer waren. Und dann nennt Gott seinen Knecht seinen Geliebten. Und das Wort für geliebt, das drückt eine sehr intime Beziehung aus. Er ist nicht einfach nur ein Diener oder ein Knecht, sondern sein Geliebter. Von den Pharisäern wird Jesus als Fresser, als Weinsäufer, als Freund der Zöllner und Sünder bezeichnet. Aber Gott, der Vater, nennt Jesus meinen Geliebten. Und Gottes Liebe ist vollkommen. Denn wir wissen, dass alles, was Gott ist, das ist er vollkommen und ohne Makel. Er ist Liebe. Die Liebe Gottes kommt nicht mit Bedingungen oder irgendwelchen Verknüpfungen, sondern aus der Tiefe seines Herzens. Vollkommen, herrlich, makellos und rein. Aber Gott sagt nicht nur, dass Jesus sein Geliebter ist, sondern auch, dass seine Seele an ihm wohlgefallen hat. Und auch das ist großartig im Kontext und im Kontrast zu den Pharisäern. Denn es ist ein direkter Hieb auf die Heuchelei der Pharisäer, die sich lieber am Gesetz Gottes orientieren, als sich an Gottes Willen orientieren. Und das mag jetzt etwas paradox klingen, weil Gottes Gesetz ja eigentlich sein Wille ist. Aber wie wir die letzten Sonntage gehört haben, haben die Pharisäer das Gesetz Gottes gar nicht richtig verstanden, weil sie Gottes Willen nicht kannten. Nicht lange zuvor, bevor hier diese Prophetie geschrieben wurde, hatte Jesus die Pharisäer über ihre strikte Sabbatregelung mit dem Wort aus Hesea 6, Vers 6 zurechtgewiesen. In Matthäus sagt Jesus zu ihnen, dass Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und das ist eine inhaltliche Wiedergabe dieses Wortes in Hosea, wo es heißt, Gott sagt, an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer. Und das ist genau die Liebe, in der Jesus lebt. Er ist der Geliebte Gottes, der den Menschen die Barmherzigkeit bringt, die die Pharisäer nie gebracht haben. Oder den Menschen die Liebe Gottes zeigt, die in dieser Gesetzlichkeit der Pharisäer nie zum Vorschein gekommen ist. Und darin liegt das Wohlgefallen Gottes auf ihm. Als Jesus geboren wurde, da sangen die Engel vor den Hirten, dass das Wohlgefallen Gottes jetzt auf der Erde sei. Dass Jesus das Wohlgefallen Gottes ist. Jesus ist das Wohlgefallen Gottes, das Wohlgefallen der Seele Gottes liegt auf Jesus. Und nur damit niemand sagen kann, Matthäus hat diese Prophetie vielleicht etwas weit hergegriffen, hat Matthäus am Anfang seines Buches und relativ in der späten Mitte seines Evangeliums zweimal gezeigt, dass Gott selbst sagt, dass er sein Wohlgefallen an Jesus hat. Nämlich ganz am Anfang des Wirkens von Jesus und gegen Ende seines Wirkens ging zweimal der Himmel auf und eine Stimme erschallte vom Himmel und sagte über Jesus hörbar vor Zeugen, dies ist mein geliebter Sohn, der Geliebte, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist also der Knecht Gottes, um den Plan Gottes umzusetzen. Er ist außerdem auserwählt von Gott. Das heißt, Jesus entspricht dem Willen Gottes. Er ist auch geliebt von Gott, also entsprechend der tiefsten Sehnsucht von Gottes Herz. Und an ihm hat Gottes Seele wohlgefallen. Jesus macht also alles vollkommen und gut. Er ist der Ausdruck von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Herrlichkeit. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese ersten beiden Zeilen auch dementsprechend auffassen. Jesus ist Gott, er ist Gott der Sohn, er ist der Sohn Gottes, das wissen wir. Er ist jedoch auch der Knecht Gottes, der vollkommen entsprechend des Planes Gottes, des Willens Gottes und der tiefsten Sehnsucht Gottes und nach dem Wohlgefallen Gottes handelt. Alles, was Jesus getan hat, entsprach in allem Gott. Und wir erinnern uns daran, Wenn etwas von Gott ist, dann kann es nicht vernichtet werden. Umso mehr gilt das für das, was der Knecht des Herrn tun soll. Denn sein ganzes Dasein ist in, aus, durch und für Gott. Gehen wir zur nächsten Zeile der Prophetie, denn die lautet: Ich will meinen Geist auf ihn legen. Zu Beginn des Wirkens des Jesu wurde er von Johannes dem Täufer getauft, und als er aus dem Wasser stieg, siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Geist Gottes, der ja auch der Geist Jesu ist, der kam sichtbar wie eine Taube in diesem Moment auf Jesus herab, um einmal mehr zu bestätigen, dass Jesus wirklich der Knecht Gottes ist. Und dass Jesus der ist, der schon so lange vorher prophezeit wurde. Die Pharisäer, sie dachten, sie kannten den Willen Gottes. Aber Jesus hielt ihnen immer und immer wieder vor, dass sie sich irrten und dass sie den Willen Gottes falsch auslegten und dass sie ihn falsch verstanden. Wieso ist das so? Gott sagt in seinem Wort, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass niemand Gottes Willen kennen kann als allein der Geist Gottes. Niemand weiß, was Gott will, als allein der Geist Gottes. Und dieser Geist ist auf Jesus. Und Jesus ist es, der gekommen ist, Gottes Willen zu tun, als Knecht Gottes. Und das tat er mit dem Geist Gottes in Vollmacht und Weisheit. Es steht geschrieben, dass der Geist Gottes, der auf Jesus ruhen wird und ruht, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn ist. Das heißt, die Lehre und das Wirken von Jesus entstammt der Weisheit des Geistes Gottes und seine Heilungen sind Kraftwirkung des Geistes Gottes. Als da nämlich jetzt stand in unserem Text, dass alle ihm nachfolgten, dann deswegen, weil der Geist Gottes durch ihn so mächtig wirksam war. Und dass er alle heilte, nur deswegen, weil der Geist Gottes in ihm mächtig wirksam war. Alles, was Jesus bis zu diesem Punkt, wo die Prophetie hier steht, gesagt und getan hatte, sagte und tat er aus der Macht und Kraft des Geistes Gottes. Und deswegen konnte er Gott kurz vor diesen Sabbatereignissen dafür preisen, und das war ja die Predigt von Gerhard Gründel, dass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater und niemand der Vater erkennt als nur der Sohn, weil nur er den Geist hat und er uns durch den Geist es auch offenbaren wird. Und alles, was Jesus auch nachher noch sagen und tun würde, das tat er aus Weisheit und Erkenntnis des Geistes. Und der nächste Predigttext, der kommt, da geht es genau darum, dass Jesus durch den Geist Dämonen austreibt und durch den Geist große Wunder tut. Vielfach trieb Jesus Dämonen aus und selbst der Satan musste sich ihm geschlagen geben. Keiner der Pharisäer konnte ihm widerstehen, seine Weisheit war größer. Der Geist Gottes lässt sich nicht besiegen, denn was von Gott ist, kann nicht vernichtet werden. Vielmehr ist der Sieg des Christus in der Dreieinigkeit verankert. Der Vater, Sohn und Heilige Geist. In der nächsten Zeile heißt es: Und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Nochmal, die Heiden waren alle diejenigen, die nicht zum Volk der Juden, zum Volk Israel gehörten. Jesus war in seiner Zeit, als er auf der Erde wirkte, in Samarien. Er ging in das Gebiet der Gergesener oder Gerasener und trieb dort Dämonen aus. Er prophezeite gegen Tyrus und er stand schlussendlich vor dem römischen Statthalter. Jesus ging wirklich zu den Heiden hin. Doch er ging nicht nur zu den Heiden, die Heiden kamen auch zu ihm hin, aus den umgebenden Ländern. Das haben wir auch gelesen vorhin aus Markus. Sie kamen aus allen Gegenden. Und nicht nur dort her, sondern auch die Besatzer, die Römer, die dort lebten. Oder auch die Griechen, die dort waren. Sie alle kamen zu Jesus. Und allen verkündete er das Recht Gottes. Denn das war seine Aufgabe. Allen sagte er, was sie tun sollten. Es war deswegen den Pharisäern schlichtweg unmöglich, ihn umzubringen, bevor er nicht alle Menschen, Juden und Heiden, erreicht hatte mit dem, was er tun sollte, das Recht Gottes verkünden. Und worin liegt das Recht Gottes? In zwei Dingen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Oder im Kontext unserer Bibelstelle, tut Buße und kehrt um zu Gott. Jesus wirft den Städten vor, dass sie nicht Buße getan haben. Und an Barmherzigkeit und Liebe hat Gott gefallen. Jesus wirft den Pharisäern vor, dass sie keine Liebe und Barmherzigkeit haben. Dieses Recht hat Jesus verkündet. Wir werden nachher noch weiter über das Recht reden. Aber jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten Zeile. Er wird nicht streiten oder schreien. Und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Jesus gebot den Menschen, die er heilte, immer und immer und immer wieder, dass sie kein Aufhebens machen sollten und nicht weiter erzählen sollten, was er getan hatte. Und das tat er nicht aus falscher Bescheidenheit, sondern weil er als Knecht Gottes in Demut und Sanftmut auftrat. Wir haben vor ein paar Wochen von Gerhard über den Text gehört, dass Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Jesus war kein Aufständischer, der schreiend durch die Straßen ging, um eine möglichst große Anhängerschaft aufzubauen. Er war auch kein großer Prophet und Wunderheiler, der möglichst viele Anhänger haben wollte, um zu zeigen, wie mächtig er ist und wie gut er das kann. Nein, er wollte kein irdisches Reich gründen, das mit einer möglichst großen Anhängerschaft alle Konkurrenten von der Landkarte fegte. Er war gehorsam und demütig. Er war so demütig, dass er sich bis zum Tode am Kreuz demütigte. Als er vor Pilatus stand, vor der Verhandlung, vor der Gerichtsverhandlung, vor seinem Tod, da sagte Jesus zu ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Anstatt sich von Engelheeren befreien, in einer gewaltigen Schlacht befreien zu lassen und sein Reich zu begründen, ließ er sich kreuzigen und hinrichten. Und das war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen, um uns zu retten. Der Wolfi hat die Bibelstelle vorhin vorgelesen. Jesus war ganz anders, als wir Menschen es sind. Er machte keinen Lärm, er ging nicht herum und suchte Anhänger, er suchte keinen Einfluss auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf TikTok, auf Twitter und wie sie alle heißen. Er suchte auch keinen Einfluss in den Medien, in den Zeitungen, in den Nachrichten. Das war nicht sein Anliegen. Jesus verkündete das Recht Gottes und das Reich Gottes. Und weil er in der Macht und der Herrlichkeit Gottes, in der Kraft des Geistes auftrat, kamen die Menschen zu ihm. Deswegen bin ich übrigens auch immer skeptisch, wenn religiöse oder auch politische Führer um Anhängerschaft buhlen, vor allem aber bei Religiösen. Es ist ein Zeichen davon, dass ihre Motivation oft keine gottesfürchtige ist. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Oder wie Johannes der Täufer es sagte, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Jesus selbst ist in Demut und Niedrigkeit aufgetreten. Er ging nicht herum und schrie und stritt und diskutierte. Ja, er wies seine Gegner in die Schranken. Ja, er sprach Gerichte aus. Ja, er fegte auch durch den Tempel, um für Gott im göttlichen Zorn das wieder reine zu machen. Aber er ging nicht herum und suchte eine Anhängerschaft. Denn das Wort Gottes macht sich selbst Bahn. Wir brauchen dafür nicht zu arbeiten. Gut, kann man falsch verstehen, aber egal, ich gehe jetzt weiter. Jesus fordert uns auf, zuerst nach seinem Reich zu streben, zuerst nach Gottes Reich zu streben und alles andere wird daraus entstehen, alles andere wird uns darin zufallen. Wir sollen nicht nach Größe streben oder nach Stellung, nach Einfluss oder nach Gefolgschaft. Wir sollen nach Gottes Reich streben. Wir sollen danach streben, ihm die Ehre zu geben. Und Gottes Reich ist ein Reich, das im Verborgenen wächst. Gottes Reich ist ein Reich, das aus dem Kleinen entsteht. Gottes Reich ist ein Reich, das in Demut und Niedrigkeit auftritt. Und die Macht und Herrlichkeit ist beim Vater. Die Gemeinden in Ländern, wo Christen sehr verfolgt werden, die wachsen unaufhörlich weiter. Nicht, weil die Christen rausgehen auf die Straße mit Bannern und Schildern, möglichst viele Leute überzeugen wollen. Wenn sie das täten, wären sie am nächsten Tag wahrscheinlich tot. Nein, es geschieht im Verborgenen, im Kleinen, es wächst. Es ist, wie Jesus sagte, wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. So durchzieht das Reich Gottes die gesamte Erde, bis alle Winkel und Ecken der Erde irgendwann, irgendwie, irgendwo vom Reich Gottes berührt wurden. Und das Reich Gottes, so schwach es oft aufzutreten scheint, kann nicht überwältigt werden. Denn was von Gott ist, kann nicht vernichtet werden. Kommen wir zu den nächsten Zeilen der Prophetie. In den nächsten Zeilen stehen diese wunderbaren Worte: Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ups, Entschuldigung. Das Rohr, das dort gemeint ist, ist ein Schilfrohr, kein Stahlrohr. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das sind Worte voller Trost und voller Ermutigung. Und auch sie passen sehr gut in den Kontext, den Jesus sagte zuvor, worüber Gerhard gepredigt hat: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das waren und sind Worte der Wahrheit. Tausende von Menschen erlebten das Tag ein, Tag aus, als er auf der Erde war. Tausende wurden geheilt und gestärkt und ermutigt. Aber diese Heilungen, die er durchführte, sie waren nur ein Hinweis auf die viel tiefere Heilung, die Jesus schenkt. Und auf eine viel umfassendere Stärkung, die viel wichtiger und wertvoller ist. Denn weiter sagt Jesus: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Oh, welche Worte des Friedens und des Trostes. Jesus verspricht uns echte Ruhe, Frieden für die Seele. Oft glauben wir, dass unsere äußeren Umstände schuld sind an unserer inneren Unruhe oder an den Nöten, die uns treiben, an unseren Leiden, an unseren Ängsten, an unseren Sorgen. Und sicher, unsere Umstände sind ein maßgeblicher Faktor für unser Innenleben. Ein an Krebs schwer erkrankter Mann wird in seiner Gefühlswelt stark von seinem Leiden gezeichnet sein. Eine Frau, die am Sterbebett liegt, die wird keine Luftsprünge der Freude mehr machen. Jemand, der finanziell mit Mühe und Not über die Runden kommt, immer in der Armut steht, der wird nicht ohne Sorge leben. Aber gesunde Menschen können auch aufgewühlt und unruhig sein. Und wohlhabende Personen haben auch innere Kämpfe und Schwierigkeiten. Ist die eine Not weg, kommt eine neue herzu. So ist das Leben. Ich kenne eine Frau, die langsam am grauen Star erblindet. Ein OP-Termin steht fest, aber ist noch weit weg. Und sie verzweifelt an ihrer abnehmenden und immer weniger werdenden Sehkraft. Und sie macht ihre Augen und das, was sie nicht mehr sehen kann, macht sie für all ihre Nöte, all ihre Probleme, alle ihre Ängste und Sorgen verantwortlich. Und sie klammert sich an diesen Operationstermin. Dann wird endlich alles gut sein. Aber ich bezweifle sehr, dass ihr wiedergewonnenes Augenlicht ihr den Frieden und die Freude schenken wird, die sie sich erhofft. In Jesus finden wir wirkliche Freude, wirkliche Freiheit, echten Frieden. Nur in Sündenvergebung finden wir wahre Erlösung. Erlösung von den Fesseln der Sorge, den Fängen der Angst, den Klammern der Verzweiflung, den Ketten der Niedergeschlagenheit, der Macht des Todes. Als ein gelähmter Mann zu Jesus gebracht wurde, da vergab er ihm zuerst die Sünde und dann erst heilte er ihn, dass er gehen konnte. Dieser Mann war vollkommen geheilt. Als der Mann mit der verdorrten Hand zu ihm kam, da heilte Jesus ihm nur die Hand. Wir wissen nicht, wie es ihm in der Seele gegangen ist. Er wird sich sicher gefreut haben. Wir wissen nicht, ob er am nächsten Tag nicht in die nächste Verzweiflung gestürzt ist, weil seine Kuh gestorben ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne einen Mann, der sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Der Tod könnte jederzeit eintreten. Dennoch ist dieser Mann voller Ruhe und Frieden im Herrn. Er weiß sich getragen in der Erlösung und der Vergebung Jesu. Er hat echten Frieden in der Seele. Ja, sein Körper ist schwach. Sein Geist ist oft matt. Seine Seele immer wieder müde. Und ja, die Probleme werden nicht weniger. Aber Jesus zerbricht das geknickte Rohr nicht. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Was für ein Versprechen, was für ein Trost. Und auch ich selbst kann das bezeugen. Wer mich gut kennt, der weiß, dass ich immer wieder in sehr starke Niedergeschlagenheit und Schwermütigkeit fall. Aber nie bin ich so tief gefallen, dass Jesus mich nicht wieder aufgehoben hätte. Nie war ich so verzweifelt, dass Jesus mir nicht wieder Frieden ins Herz gelegt hätte. Wenn Gott selbst das geknickte Rohr erhält und den glimmenden Docht nicht auslöscht, wer kann es dann zerbrechen und wer kann den Docht ausmachen? Wenn es von Gott ist, kann es nicht vernichtet werden. Und das führt uns umgehend zur nächsten Zeile in unserer Prophetie, wo es heißt, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Diese Zeile ist untrennbar mit den beiden vorherigen Zeilen verbunden. Ich werde also ganz sicher nochmal zurückkommen auf die vorherigen beiden. Aber zuerst die Frage, was bedeutet das, das Recht zum Sieg hinausführen? Worin liegt das Recht begründet? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn wir um uns blicken, sehen wir dieses Recht dann erfüllt. Die Menschen verachten Gott und sie verachten ihren Nächsten. Das war zu Zeiten Jesu so, das ist auch jetzt so. Die Pharisäer hätten lieber einen Mann mit unbrauchbarer Hand nach Hause gehen lassen, als dass er gesund wird. Sie hätten lieber den Knecht Gottes umgebracht, als sich unter Gottes Willen zu fügen. Die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum wurden von Jesus deswegen ermahnt, weil sie lieber Gott und seine Wunder ablehnten, als sich ihm unterzuordnen und ihn anzunehmen und an ihn zu glauben. Und auch jetzt leben die meisten Menschen in Ablehnung zu Gott. Die allermeisten Menschen lieben Gott nicht. Und ich weiß, viele, wenn ich sie frage, werden sagen, natürlich liebe ich Gott. Ich versuche gut zu leben. Ich versuche ihm zu gefallen. Ich bete auch immer wieder mal und ich gehe auch in die Kirche oder habe meine religiösen Bezüge in irgendeiner Form. Aber die Frage ist, liebst du Gott wirklich? Liebst du ihn wirklich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft? Oder liebst du nicht oft dich selbst mehr? Liebst du mehr deine eigenen Wünsche, deine eigenen Begierden? Füllst du dein Denken nicht mit Nichtigem oder Wertlosem? Richtest du dein Herz nicht auf vergängliche Dinge, die für die Ewigkeit überhaupt keinen Bestand haben? Oder tust du nicht Dinge, die gegen Gott und seinen Willen gehen? Und liebst du deinen Nächsten wirklich wie dich selbst? Hältst du dich nie für besser als irgendjemand anders? Urteilst du nie über andere? Bist du nie eifersüchtig auf den Besitz eines anderen? Wünschst du nie jemandem irgendetwas Böses? Schimpfst du nie im Straßenverkehr, wenn dir wieder einer den Weg abschneidet? Lügst du nie? Suchst du nie deinen Vorteil gegenüber den anderen? Es gibt keinen Menschen, der Gott von sich aus so liebt, wie es Gott zustünde. Und es gibt auch keinen Menschen, der seinen Nächsten so liebt, wie er ihn lieben sollte. Paulus schreibt es sogar in sehr drastischen Worten so, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der noch Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner hält sich an Gottes Recht, dass Jesus gekommen ist, um zu verkündigen. Jeder verdreht es, jeder macht es zunichte, jeder tut damit, was er will. Aber Gott, der voll Barmherzigkeit und voll großer Gnade ist, er hat vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass er für uns den Weg zur Gerechtigkeit erschließen möchte. Wir können niemals gerecht sein. Wenn ich mich auf mein eigenes Herz verlasse, ich bin verloren. Aber er kann gerecht sein. Er ist gerecht. Jesus ist gerecht. Jesus war und ist und wird immer vollkommen gerecht sein. Also ist Jesus Mensch geworden. Und er hat ein vollkommenes Leben gelebt, vollkommen ohne Sünde. Und er hat unsere Strafe auf sich genommen, als er am Kreuz starb. Er wurde dort zur Sünde für uns, damit wir von der Sünde befreit werden können. Jesus nahm den Zorn Gottes auf sich, der uns zustünde. Er starb im Gericht über unsere Schuld. Und er trug all unsere Vergehen. Und dann nach 3 Tagen stand er aus dem Tode auf zum Leben und er besiegte nicht nur die Sünde, sondern er besiegte auch noch den Tod. Und so wurde der Tod im Sieg verschlungen und das Recht wurde zum Sieg geführt. Jesus hat das Recht zum Sieg geführt. Jesus hat gesiegt über Sünde, über Tod, über Teufel. Er hat gesiegt über die Ketten, die uns festhalten und von ihm fernhalten. Und dieser Sieg ist es, der uns diesen Frieden in die Seele schenkt. Denn alles, das sagt Gott, denn alles, was aus Gott geboren ist, weil es an ihn glaubt, überwindet die Welt und alle Ängste, die in der Welt sind. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Sieg des Herrn. Und deswegen sagt Jesus auch, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und das hat er getan. Er hat das Recht zum Sieg hinausgeführt und er tut es weiterhin. Das Reich Gottes ist gekommen und es dringt durch in alle Welt und er bewahrt die Seinen, bis er in Herrlichkeit wiederkommen wird und kein Unrecht mehr sein wird. Und deswegen steht diese Prophetie nach diesen beiden Sabbatereignissen. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Pharisäer das Sabbatgesetz deswegen so ernst verfolgt haben, weil sie damit nur dieses mit dem Tod unter Todesstrafe zu haltende Gesetz gesehen haben. Aber Gott hat eine tiefere Bedeutung hinter diesem Sabbatgesetz gehabt. Im 5. Mose 5, Abvers 12, da sagt Gott nämlich zu Israel, dass der Sabbat von allen in Israel wohnhaften Menschen eingehalten werden soll. Nicht nur den Juden, sondern auch den Knechten, den Mägden, aber auch dem Vieh, allen Tieren. Alle, die leben in Israel, sollen diesen Sabbat halten. Und warum? Denn du sollst bedenken, sagt er zu Israel, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Der Sabbat war eine Ruhe, die die Rettung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten symbolisierte. Und jetzt trat der Knecht des Herrn auf, der prophezeit wurde, dass er Israel wieder Rettung bringt. Eine größere Rettung, eine umfassendere Rettung. Nicht nur aus der Sklaverei Ägypten, sondern aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und das tat Jesus. Er hat uns errettet. Er hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde. Denn das war der Wille Gottes. Und deswegen konnten die Pharisäer ihn nicht vor der Zeit töten. Denn was von Gott ist, kann nicht vernichtet werden. Aber als die Zeit erfüllt war, und ja, ich meine jetzt nicht das Bibelzitat der Geburt, sondern die Zeit, dass sein Tod kommen sollte, da zerschlug Gott der Vater seinen Sohn selbst für unsere Erlösung. Der Knecht Gottes, der nicht umgebracht werden konnte, weil Gott es nicht wollte, wurde von Gott für uns zerschlagen. Damit wir nun nicht mehr an ein Gesetz gebunden sind, sondern frei sind. Frei für alle Ewigkeit. Der Sabbat ist für den Menschen. Und Jesus, der Knecht Gottes, der Auserwählte, der Geliebte, ist für uns. Denn an ihm und daran, was er für uns getan hat, hat Gott, der Vater, hat dessen Seele wohlgefallen. Und damit kommen wir zur letzten Zeile der Prophetie heute. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ja, die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Denn in keinem anderen Namen ist Erlösung als nur in diesem einen Namen, Jesus Christus. Nur er kann echte Erlösung bringen, echte Befreiung, echte Vergebung. Nur er kann retten. Nur er kann dich retten, niemand sonst. Glaubst du das? Jesus ist damals als Knecht Gottes nach Israel gekommen. Zuerst zu den Juden, aber dann auch für alle anderen Nationen und Länder. Damit alle, die an ihn glauben, Vergebung erlangen. Damit alle, die an ihn glauben, Gott in Wahrheit und im Geist anbeten dürfen. Damit alle, die an ihn glauben, Rettung erfahren und Befreiung. Er ist der Knecht des Herrn. Er ist der geliebte Sohn Gottes. Und er streckt die Hand aus und sagt, komm, komm zu mir, glaube mir. Er ruft dich, tu Buße, kehre um von deinem alten Leben, bekenne deine Schuld, deine Sünde, bekenne deine Ablehnung, komm zu mir, ich rette dich, ich nehme dich an, ich nehme dich auf, wie ein Hirte sein Lamm auf den Arm nimmt. Ich werde dich abwaschen von aller Ungerechtigkeit, ich werde dich reinigen von aller Sünde, ich werde dich heilen von allen Schmerzen deiner Seele. Ich werde dir Frieden in dein Herz geben. Auf der ganzen Welt hoffen die Menschen auf diesen Namen. Und das zu Recht, denn nur er kann wahren Frieden geben. Doch für die, die ihn ablehnen, bleibt nichts anderes übrig als Gericht und danach eine ewige Strafe. Denn Gott muss Sünde bestrafen. Das Unheilige kann nicht bestehen. Es folgt ein ewiges Sterben, ein ewiges Leiden, eine ewige Hölle. Frieden aber und Vergebung und Rettung für alle und Leben, Leben in Überfluss für alle, die ihr Vertrauen auf diesen Gott setzen, auf diesen Knecht, auf Jesus Christus. Und dieses ewige Leben steht unerschütterlich fest. Denn was von Gott ist, kann nicht vernichtet werden. Die Prophetie, die Matthäus hier zitiert, in Matthäus 12, die entstammt, wie wir gesehen haben, aus dem Propheten Jesaja. Er lässt vieles aus, das ist eine sehr große Prophetie. Aber die nächsten beiden Verse in Jesaja lauten, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf, und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Atem gibt, Odem gibt und den Geist denen, die darauf wandeln. So spricht der Allmächtige, der Schöpfer und Erschaffer des Universums. Der Gott allen Lebens spricht so. Ich, der Herr, habe dich, meinen Knecht Jesus, berufen in Gerechtigkeit und ich ergreife dich bei der Hand und ich will dich behüten. Und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für alle Heiden. Und das hat er getan. Er hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Der ewige Bund ist fest gegründet in Jesus Christus. Und wer immer sich mit seinem ganzen Leben auf ihn verlässt, wird niemals verloren gehen. Und selbst im Leid und im Schmerz des Alltags, in den Nöten, in den Sorgen großer Schwierigkeiten, bleibt für uns diese Gewissheit. Der Knecht Gottes, der Geliebte Gottes, der Auserwählte, der, an dem die Seele Gottes wohlgefallen hat und auf dem der Geist Gottes ruht. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Denn er hat das Recht zum Sieg geführt und er wird das Recht endgültig festsetzen in der Ewigkeit. Was von Gott ist, kann nicht vernichtet werden. Amen. Wir werden jetzt noch eine Gebetszeit haben und ich möchte euch alle bitten, einfach das, was euch jetzt besonders ins Herz gesprochen hat, nicht zu ignorieren, sondern vor Gott zu bringen im Gebet, laut oder leise.